Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Adornitz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein-Riesing. Und diese Folge und auch generell das gesamte Wochenende steht unter dem Motto Comeback. Der großartige TV-Entertainer Stefan Raab hat sein Comeback gegeben. Er ist zurück auf der großen Fernsehbühne. 5-Jahres-Vertrag bei RTL. Der Boxkampf gestern, er hat verloren. Spoiler an alle, die es noch nicht gehört haben. Und er ist wieder da. Er hat wieder Bock auf Fernsehen. Und bevor dieses Stefan Raab-Comeback war, gab es schon am Freitag Comeback um Comeback. Denn Preußen Münster hat 2 Rückstände aufgeholt in ein 3:3 am Ende, aber da verrate ich nicht zu viel. Das ist das Topspiel der Woche, also ganz am Ende könnt ihr es erst hören, was ich darüber denke. Aber wir fangen vorher auch erstmal mit dem Intro an. Also, Musik ab bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Riesing.
Und dann springen wir direkt rein in den Freitag. Karlsruher Wildparkstadion. Der KSC gegen den FC Schalke 04. Eine Partie mit Brisanz. Denn man hat in den Medien gehört, dass das vielleicht sogar ein Endspiel für Karel Gerhard sein könnte. Er und Kaderplaner Ben Manga sollen sich ja nicht ganz grün sein. Und angeblich soll Ben Manga bei der ersten Krise auch versuchen, dann Gerhards rauszuhauen. Wir werden es sehen. Also, es war auf jeden Fall ordentlich Druck auf dem Kessel. Schalke dann auch noch mit Personalproblemen. Paul Seguin konnte nicht mitreisen, ebenso musste Ibrahima Cissé, der Innenverteidiger, auf der Bank Platz nehmen. Dafür dann die von vielen Fans junge Innenverteidigung. Sanchez und Wasinski, viele Knappmannlänger haben gefordert, die beiden talentierten Jungs müssen spielen. Auch Ben Manga selbst sagte, wir haben sie nicht geholt, damit sie dann auf der Bank sitzen. Also, die Mannschaft war gefordert. Und Armin Younes durfte endlich nach seiner langen Vereinslosigkeit von Anfang an bei S04 starten. Anscheinend ist er mittlerweile schon so matchfit, dass er zumindest für eine gute Stunde den Knappen helfen kann. Ich meine, junger, gut ausgebildeter Spieler bei Borussia Mönchengladbach, gute enge Ballführung. Also, das ist ein richtiger Zocker, ein Zauberer und ein Kreativkopf und der fehlt S04 in der Saison auf jeden Fall noch. Also man hat schnelle, wuchtige Spieler wie Mohr, wie ein Ziller. Dann hat man eiskalte Spieler vom Tor wie einen Karaman. Und dann hat man ja defensiv Künstler, so will ich sie mal nennen. Schallenberg, Bachmann, Mörken, Gantenbein, die beiden Innenverteidiger. Also deswegen, da fehlt noch so diese Kreativität. Und was eventuell auch fehlt, ist ein Achter. Denn Seguin fällt aus. Deshalb muss ja erneut Bachmann auf der 6 respektive 8 spielen, da man kaum Alternativen hat. Und diejenigen von euch, die Bachmann in der vergangenen Saison noch nicht beobachtet haben, er war beim Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock, ja, auch nicht gerade auffällig, kein allzu besonderer Spieler. Also er ist zwar auch nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. Und beim FC Schalke 04 wirkt er auch so ein bisschen wie ein Phantom. Man sieht ihn auf den Spielberichtsbogen. Dann fasst man ihn mal kurz ins Auge. Aber wenn man dann im Spielgeschehen so ein bisschen verfolgt, sieht man ihn gar nicht mehr. Ich selbst habe es auch beim Spiel im Stadion erlebt. Schalke gegen Köln. Da war ich ja vorletzte Woche noch. Und dort ist mir Bachmann gar nicht aufgefallen. In gar keiner Szene. Auch in den Zusammenfassungen oder jetzt auch in dem Spiel, was ich dann auch noch live komplett geschaut habe, gar nicht. Also da muss man dann vielleicht sogar die erste Kritik an Ben Manga verteilen. hat man es versäumt, einen guten Sechser-Achter zu verpflichten. Und was ist mit Lino Tempelmann? Er soll jetzt angeblich am Montag ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Angeblich soll es auch am Deadline-Day ein Angebot für ihn gegeben haben. Der SV Elversberg wollte ihn leihen. Tempelmann konnte sich auch gut vorstellen. Am Ende hat es dann nicht geklappt. Kann er nochmal in die Mannschaft integriert werden? Weil der Tempelmann aus der damaligen Nürnberger Zeit, sehr ballsicherer Spieler, guter Verteiler, wäre meiner Meinung nach ein guter Backup für Seguin. Aber springen wir dann mal lieber ins Spiel. Der KSC für mich mit die größte Überraschung. Ich habe sie vor der Saison tatsächlich im Abstiegskampf gesehen, weil sie ja viele wichtige Spieler, Paul Nebel, Matanovic verloren haben. Also da ging schon ordentlich Offensivpower weg. Aber man hat es hervorragend kompensiert, auch mit eigenen Bordmitteln. Schleusener, Zivzivaze haben noch mehr tragende Rollen vorne. Vanicek, Burnic für die kreativen Momente. Also für mich wirkt diese Mannschaft momentan sehr stimmig, sehr griffig. Auch hinten mit dem Drewes, der dann zu Bochum gewechselt ist. Dafür hat man Nachwuchstorhüter Weiß ins Tor gestellt, der eine solide, gute Saison spielt. So ehrlich muss man dann auch einfach sein. Und man hat den FC Schalke 04, so ehrlich muss man sein, auch an die Wand gespielt. Die ersten 20, 30 Minuten waren von beiden Teams sehr mau. Beide Teams haben auch eher abwartender gespielt, wollten erstmal schauen, was macht der Gegner. Man hat schon gemerkt, beide haben Respekt voneinander. Schalke, den KSC, weil der KSC halt eine herausragende Saison bisher spielt. Und natürlich der KSC, FC Schalke 04, weil wir reden halt immer noch über den FC Schalke 04, der vor allen Dingen in den 2000er Jahren Dauergast in der Bundesliga ganz, ganz oben war. Also da war dann dieser Respekt bei beiden da und eventuell hat Schalke dann auch versucht, nicht viele strittige Szenen zu produzieren, denn der heutige Schiedsrichter der Partie war Welz. Und wem dieser Name gerade nichts sagt oder wer vielleicht so im Hinterstübchen gerade denkt so, Welz, Schalke, die Kombination habe ich da schon mal gehört. Richtig, dieser Mann war Videoschiedsrichter beim Spiel Schalke gegen Köln, als diese berühmte Abseitslinie gezogen wurde und der Treffer für den ersten FC Köln gegeben wurde. Wobei man da ja sagen muss, es war eigentlich schon Abseits, wenn man jetzt die Kölner Brille, die ich habe, herunternimmt, war es eigentlich schon Abseits. Also da kann man auch den DFB oder die DFL dafür kritisieren, dass sie ausgerechnet ihn jetzt als Schiedsrichter genommen haben. Aber das kann ich jetzt schon vorneweg sagen, er hat das Spiel sehr gut geleitet, souveräne Körpersprache gehabt, hat das Spiel im Griff und musste kaum gelbe Karten verteilen. Dann muss man aber auch sagen, und da komme ich jetzt direkt schon mal zum Endfazit, der Karlsruher Sportclub hat dann nach einer halben Stunde richtig Gas gegeben und der FC Schalke 04 hat sich die Dinger praktisch selbst reingehauen. Das 1:0 in der 45 plus zweiten Minute durch Bude Zivzivaze ist nur durch technische Unzulänglichkeiten der Schalke Abwehr entstanden, denn Sanchez, Wasinski, beide Innenverteidiger, viel zu weit weg vom Mann und haben sich dann noch so ein bisschen gegenseitig behakt. Gantenbein, der dann plötzlich den Ball auf den Boden köpft und Zivzivaze, der im ganzen Spiel schon sehr bullig war, immer mal wieder gegen die Verteidiger auch angeeckt ist, setzt sich dann mit seinem Körper durch und speist ihn dann natürlich rein. Kurz nach der Pause hätte es sogar noch schlechter für Schalke laufen können. Denn 48. Minute, Jensen, der Ball ist dann am Ende hinter der Torauslinie, aber es wäre sehr eng, kann dann in den Rückraum spielen, weil die Schalke auch schon ein bisschen abschalten, denken, okay, es gibt jetzt eine Ecke und Zivzivaze haut den Ball dann rein. VAR sagt dann später, okay, Ball war dann doch hinter der Linie. Aber trotzdem, so allein dieses Abschalten, dieses geistige Abschalten zeigt momentan auch so ein bisschen, die Knappen sind sehr verunsichert. Und spätestens nach dem zweiten Gegentreffer war Schalke für mich tot. Und der KSC konnte dann das gute Umschalten und das sehr starke Kopfballspiel ausnutzen und also ihre Stärken dann praktisch ausspielen und hat dadurch immer mal wieder Schalke in Bedrängnis gebracht. Und dann ja in der 72. Minute, wie gesagt, das 2:0, kleine Schalker Druckphase, aber dann Flanke von links, Schleusener wieder allein im 16er, was auch sehr oft passiert ist, kann sich zwischen die zwei Innenverteidiger setzen. Hickerin kann den Schuss dann noch gut parieren, aber Abpraller wieder Zivzivaze. Und ja, was soll ich sagen? Also Verteidigungsarbeit sehr, sehr schwach. Man muss sagen, es war eine sehr junge Verteidigung. Keiner war über 26 Jahre alt. Also da fehlt natürlich dann auch die Erfahrung und man merkt, Thomas Kalasch als erfahrener Innenverteidiger, den brauchen die Knappen dringend, denn die Ansätze von Sanchez und Wasinski waren gut, aber sie brauchen halt einen stabilen, erfahrenen Nebenmann, der sie dann so ein bisschen auch an die Hand nimmt und führt, denn zusammen reicht es noch nicht für den Profifußball in Deutschland. Das muss man so ehrlich sagen und an den KSC einfach herzlichen Glückwunsch. Angeblich soll Coach Christian Eichner bald auch noch seinen Vertrag bei den Bahnern verlängern. Also momentan schöne Tage beim KSC, die sich weiterhin oben in der zweiten Liga festsetzen können. Schwuppsdiwupps, sind wir dann ja auch schon wieder am Samstag angelangt. Fang erstmal ganz entspannt an mit der Partie Hannover 96 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Beide Teams befinden sich auch in der Spitzengruppe in Liga 2. Bei Hannover 96 habe ich es selbst ja auch schon erwartet, habe sie ja selbst auch als direkten Aufsteiger getippt. Der erste FC Kaiserslautern, für mich überraschend, mit Markus Anfang habe ich ja am Anfang so meine Probleme gehabt, denn er stand für mich auch nie langfristig für Erfolg. Aber er hat aus dieser pragmatisch spielenden Mannschaft unter Gramotzes, unter Funkel, eine offensiv denkende Mannschaft gemacht, die spielerische Lösungen sucht und die auch dafür das Personal hat. Man hat mit einem Philipp Clement, oder er hat mit Philipp Clement nämlich den neuen Spielgestalter wieder reaktiviert, war ja zu Drittliga-Zeiten bei Kaiserslautern einer der Unterschiedsspieler, dann unter den Trainer Gramotzes Funkel nicht ganz so erwünscht. Jetzt hat er wieder seine Rolle und sorgt dafür, dass Kaiserslautern spielerisch den Weg nach vorne findet. Und wenn du natürlich vorne jemanden hast wie Ragnar Ache, der auch in dieser Partie von Anfang an starten durfte, in der 68. Minute zwar ausgewechselt wurde, weil die Kraft dann doch noch nicht ganz reicht, der dann aber auch immer wieder trifft. Also das ist ja für mich unglaublich. Also in 4 Spielen hat er trotzdem schon wieder 3-mal getroffen. Und das, obwohl er nie über 90 Minuten auf dem Platz stand. Das ist schon eine sehr, sehr starke Bilanz. Also kein Wunder, dass Union Berlin ja im Sommer ihn verpflichten wollte. Bei Kaiserslautern für mich auch so ein besonders war Daniel Hanschlick. Stürmer, bisheriger Top-Torjäger zusammen mit Ache beim ersten FC Kaiserslautern. Der hat plötzlich im zentralen Mittelfeld gespielt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, was hat sich Anfang dabei gedacht? Aber zusammen mit Clement hat er immer wieder auch schöne Bälle hinter die Kette spielen können. Man hat die schnellen Außen wie einen Opoku, wie einen Yokota einsetzen können. Also muss ich schon sagen, Respekt, Respekt an Markus Anfang. Ich kann es nur immer wieder herunterbeten. Ich muss nicht bei dir entschuldigen, Markus. Ja, wir sind gerade per Du. Und bei Hannover 96 für mich keine besondere Überraschung. Man hat sich jetzt so langsam in diesem 4-4-2-System beziehungsweise 4-2-2-2-System eingefunden, zurechtgefunden. Das war ja damals auch das System, mit dem Stefan Leitl mit der Spielverhandlung Greuther Fürth in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Und ein paar der Jungs sind ja mittlerweile auch aus Fürther Zeiten jetzt bei ihm in Hannover unter Vertrag. Unter anderem Max Christiansen, Ich mag ihn sehr, guter zentraler Mittelfeldspieler. Letztens ja auch schon Kleine Rissings Großer der Woche geworden mit, der heute auch getroffen hat, wieder mit einem sehr starken Spiel gegen den Ball, sehr aggressiv gespielt zusammen mit Leopold, dann aber auch die Angriffe initiiert, Rochelt und Lee, der auch wieder getroffen hat. Also alles in allem mega spannende Truppe. Und vorne durfte dann auch der junge Sturm zusammen spielen, Tresol Gangkamp. Und die Jungs, die beiden Jungs haben sich super verstanden. Vor allen Dingen Gangkamp mit seiner Wucht hat auch immer wieder Räume schaffen können für einen Tresolli, der dann da durchgestochen ist. Und also es war eine maximal unterhaltsame Partie. Insgesamt 33 Torschüsse, 19 für Hannover, 14 für Kaiserslautern, untermalen das nochmal. Beide auch sehr laufstark gewesen, beide über 114 Kilometer abgespult. Das ist schon ein sehr starker Wert, wie ich finde. Und beide sind auch sehr ins Risiko gegangen. Und das macht es ja für einen neutralen Zuschauer auch so spannend, so schön. Für die einzelnen Trainer ist es natürlich dann auch immer ein bisschen schwieriger, weil es da natürlich auch zu vielen kniffligen Situationen im Verteidigungsbereich der eigenen Mannschaft kommt. Und da habe ich dann doch noch einen Kritikpunkt an Markus Anfang, denn wie schon vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Hertha BSC, dass er mit 3-4 verloren wurde, ist er jetzt auch nach dem 1-1 mehr ins Risiko gegangen, wollte mehr Offensive sehen und wurde wieder bestraft. Am Ende hat man ja mit 3-1 verloren. Am Ende hat nämlich noch Momolo das 3-1 gemacht. Ja, man hat so ein bisschen den Faden dann verloren, beziehungsweise Hannover 96 hat dann die Lücken, die dann da waren, auch eiskalt ausgenutzt. Also, ich kann es einfach nicht verstehen. Manchmal muss man auch mal ein bisschen vom Gas gehen, auch mit einem Punkt zufrieden sein. Sie waren nämlich in der vergangenen Saison im Abstiegskampf, haben sich erst kurz vor Schluss dank Friedhelm Funkels Magie retten können, waren dann auch im Pokalfinale, klar. Aber du musst natürlich auch als Mannschaft Erfolgserlebnisse sammeln. Deswegen wären Punkte wichtig und dann vielleicht auch mal einen Ticken weniger Risiko gehen dann in den entscheidenden Momenten und vielleicht auch einfach mal sagen, okay, das Unentschieden ist gut, denn man weiß, wenn die Punkte kommen, wächst das Selbstbewusstsein und dann kannst du auch diesen offensiven Stil vielleicht ein bisschen länger durchziehen. Und wenn du ganz oben bist, dann kannst du auch mal sagen, okay, heute gehen wir auf Sieg und wenn wir dann das 1 kassieren, dann haben wir zwar verloren, aber wir haben es versucht. Deswegen erstmal ruhig machen und dann schauen, wäre mein Tipp an Markus Anfang. Aber am Ende, er ist der Chef, er bekommt das Geld dafür und ich sitze hier im Podcast und darf ihn dann aber auch kritisieren, wenn es nicht so gut läuft. Eine weitere Partie am Samstag war Ulm gegen den ersten FC Nürnberg. Eine Partie, die sich auf dem Blatt für historische oder für Historiker gut anhört. Gab ja auch viele Duelle in Bundesliga und Liga 2. Jetzt in den letzten Jahren ging die Schere beider Teams auseinander. Man hat sich jetzt wieder angenähert, trifft aufeinander. Es klingt jetzt für so, ja, einen Zweitliga-Fan der heutigen Zeit nicht so sexy. Aber dieses Spiel hat dann zum Ende hin vor allen Dingen doch Spannung und vor allen Dingen Energie und Diskussionsstoff dafür gesorgt. Fangen wir erstmal an beim 1. FC Nürnberg in der Startelf. Juspan, der Sommerneuzugang von der TSG Hoffenheim, technisch mega starker Spieler, steht endlich in der Startelf und man hat auch so ein bisschen die Systematik geändert. Florian Flick, eigentlicher Sechser, hat sich immer mal wieder zwischen den Innenverteidiger Jeltsch und Knoche fallen lassen, um auch ja ein bisschen mehr defensive Stabilität oder für defensive Stabilität zu sorgen. Bei Ulm blieb alles gefühlt beim alten Maurice Krattenmacher. Den Jungen habe ich ja schon mal gescoutet. Schaut euch dafür gerne immer meinen YouTube-Kanal an. Er hat wie immer eine sehr starke Leistung abgeliefert. Man merkt, er hat riesiges Potenzial, riesiges Talent. Klar, in der Entscheidungsfindung ab und zu fehlt da vielleicht nochmal der Blick für den Mitspieler oder das passende Timing fürs Abspiel. aber er macht einen sehr starken Eindruck. Auch die Verteidigung um Teute Ortag, wie immer, sehr stabil. Und das für ein Auf- oder für einen Aufsteiger sehr, sehr wichtige Kriterium. Laufleistung überfüllen sie sogar. Also über meine Erwartung war, dass sie sehr viel laufen, aber was sie gegen den ersten FC Nürnberg abgerissen haben, 123,62 Kilometer insgesamt abgespult. Das sind über 10 Spieler pro oder über 10 Kilometer pro Spieler. Wenn man dann noch den Torhüter abzieht, der da natürlich nicht so viel Laufleistung hat, plus dann noch die eingewechselten Spieler. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Wert, herausragender Wert. Und auch nur so kann es gehen, denn spielerische Qualität ist bei Ulm, abgesehen vielleicht mal von einem Krattenmacher und dann Laurin Ulrich, der auch noch in die Partie kam, Leihgabe vom VfB Stuttgart, nicht so gegeben. Da sind die Nürnberger technisch natürlich schon beschlagener. Nichtsdestotrotz, Ulm geht in der 51. Minute durch den Kopfball von Telalovic in Führung. Kapitän Reichert verlängert den Ball. Dann hat man eigentlich sogar das 2:0 erzielt. Krattenmacher. Aber er hat den Ball nicht nur mit der Brust, sondern auch mit der Hand angenommen. Tor wurde also einkassiert. Und das war dann das Zeichen für den ersten FC Nürnberg. Wir greifen nochmal richtig an. Ziemers dann nach einer schönen Kastrop-Flanke aus dem Halbfeld mit dem 1:1. Und dann ging es in die 90. Minute und ab dann wurde es sehr, sehr turbulent. Erst gab es einen Elfmeter für den ersten FC Nürnberg, Foul an Duman, das ist ja noch beschwert. Auch Ortag beschwert sich, sieht dafür auch gelb, hält dann den Felling Elfmeter und aber er musste wiederholt werden, denn anscheinend ist ein Spieler zu früh reingelaufen. Den zweiten Elfmeter macht Duman dann rein, jubelt vor der Ulmer Kurve. Einige Ulmer Fans stürmen den Innenraum. Und ich finde, diese Provokation muss natürlich auch nicht sein. Thailand Duman ist Mitte 20, also da kann man auch mal ein bisschen Feingefühl haben. Ich weiß, Adrenalin, Emotion, aber Feingefühl muss dann doch noch sein. Und dann war immer noch nicht Schluss, denn in der 90+10 Minute sieht der Ausgleichsschütze Ziemers noch die rote Karte. Klar, es gab so einen Zweikampf und mit der Schulter. Ja, also er schubst seinen Gegenspieler so ein bisschen, aber für mich war das überhart. Der Schiedsrichter schaut es sich dann sogar noch am Monitor an, sagt dann trotzdem, okay, das war für mich eine rote Karte. Also schaut es euch selber nochmal an. Ich sage auf jeden Fall, es war niemals rot und der Schiedsrichter hat dann auch ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren. Es wurde sehr hektisch. Zum Glück hat er kurz danach abgepfiffen. Am Ende bleibt das 2:1 für den ersten FC Nürnberg. 3 Punkte, ganz, ganz wichtig. Und wichtig war das folgende Spiel für meinen Co-Host Dome, denn seine Darmstädter nach dem Bundesliga-Abstieg sind sehr, sehr schwach in diese Saison reingekommen. Thorsten Lieberknecht hat dann vor 2 Wochen seinen freiwilligen Rücktritt erklärt. Und jetzt ist der neue Coach Florian Kohfeldt, der die Mannschaft direkt auch ein bisschen verändert, von 3er auf 4er Kette umgestellt in einem 4-2-2-2. Also man hat versucht, so ein bisschen die Basics wieder zu trainieren. Und im 4-4-2, da hast du halt alle Räume gut abgedeckt. Daniel Scherning, dem gegenüber, war auch sehr unter Druck bei den Braunschweigern. Man ist Tabellenletzter, hat im Vergleich zur Vorwoche oder zum vorherigen Spiel keine Wechsel verzogen. Also es blieb bei dem 3-4-1-2-System. Und es war eine sehr hitzige Partie. Also nach dem 1:0 für Darmstadt 98 in 29. Minute durch Lopez, der erst im zweiten Versuch aus dem Rückraum dann das Tor trifft, ging ein Foulspiel voraus, denn der Verteidiger Köhler, ihm wurde an den Hals gegriffen und Daniel Scherning ist vollkommen ausgerastet, hat mit dem Schiedsrichter diskutiert, welche Worte genau gefallen sind, weiß ich natürlich nicht. Aber am Ende steht dafür, er hat die rote Karte bekommen, schon nach knapp 30 Minuten. Also musste die Mannschaft ohne ihren Coach auskommen. Und in Hälfte 1 hatte Darmstadt noch die volle Kontrolle. Das war so ein bisschen der einzige Aufreger. Hälfte 2 dann komplett anderes Bild. Darmstadt viel passiver. Am Ende wechselt Kohfeldt dann von 4 auf Dreierkette und spätestens dann war es vorbei. Außer einem nicht gegebenen Treffer durch Hornby kam dann nicht mehr so viel. Und Schabo macht dann in der 86. Minute per Kopf nach Vorlage von Felipe das 1:1. Aber, und das gebührt, glaube ich, Dome kommt selbst jetzt noch zu Wort. Er hat mir eine Sprachnotiz geschickt zum Spiel und macht seinen Ärger so ein bisschen Luft. Deswegen, ab geht's. Jetzt kommt die Spruchnotiz von Dome.
Einfach absolut nicht nachvollziehen kann, ne? Kohfeldt kommt dahin, stellt das System um auf Viererkette. Die kassieren kein Gegentor. Kohfeldt muss doch auch klar sein, dass Darmstadt mit der Dreierkette, die sie immer unter Lieber Knecht gespielt haben, mindestens 2 Gegentore kassiert haben. Stellt das System auf Viererkette um. Merkt, wir kassieren hier mal kein Gegentor. Wir führen 1-0. Und stellt dann ab der 75. auf Fünferkette um. Also Dreier respektive Fünferkette. Bringt einen Innenverteidiger rein und oh, zack, kassieren sie ein Gegentor. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, Alter. Wirklich. Du spielst mit Viererkette, kassierst 75 Minuten lang. Kein Gegentor. Hast in der ersten Halbzeit Braunschweig eigentlich komplett unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit, klar, Braunschweig macht ein bisschen mehr Druck. Pipapo. Ist ja auch alles richtig. Und stellt dann ab der 70. oder 75. auf Dreier respektive Fünferkette um und kassiert keine, oder lass es 5 Minuten später sein, ein Gegentor. Komisch. Kaum stellen wir auf Dreier respektive Fünferkette um, kassieren wir ein Gegentor. Was ja ganz krass ist, wenn du als Darmstadt-Fan nach einem Tor schon nicht mal mehr jubelst, dann weißt du einfach, es ist vorbei. Wirklich, ich habe sonst immer bei jedem Tor, auch in der Bundesliga, habe ich jedes Tor bejubelt, weil ich wusste, wie selten das ist. Und ich dachte, okay, in der zweiten Liga wird es anders. Aber wenn du nach einem Tor von Darmstadt hier auf der Couch sitzt und denkst dir, ja, okay, ist ja ganz nett, oder aber nicht jubelst, gar nichts machst und es einfach so hinnimmst, weil du weißt, okay, die haben hier jetzt noch eigentlich Zeit, ein Gegentor zu kassieren. Du denkst eher so, okay, es ist noch genug Zeit, ein Gegentor zu kassieren. Und du denkst nicht, okay, die haben noch genug Zeit, ein Tor zu machen. Dann weißt du halt einfach, okay, das ist halt einfach, ich nehme es einfach so hin. So, ich habe auch das Gegentor von Braunschweig so hingenommen, weil ich wusste, das passt einfach. Es ist so. Es passt zum Spielsystem von Darmstadt momentan, dass die ein Gegentor kassieren. Es ist ja nicht mal unglücklich. Es ist halt wirklich dieses, ja, okay, dann nehme ich es einfach so hin. Ich meine, mir ist durchaus bewusst. Ich meine, bei Darmstadt sind 15 Spieler gegangen. 13 neue sind gekommen. Das ist eine komplett neue Mannschaft. Das ist mir alles bewusst. Der Trainer ist gegangen. Kohfeldt hat jetzt knapp eine Woche mit diesen Spielern zusammen. Plus Testspiel und so weiter. Wo ich mich frage, du machst ein Testspiel gegen Mainz 05, gewinnst das, aber spielst dann gegen Tabellenletzten Braunschweig unentschieden. Das verstehe ich halt auch schon wieder nicht. Das ist mir alles bewusst. Aber trotzdem musst du doch ansatzweise guten Fußball spielen. Ich verstehe sowas halt einfach nicht. Und dann immer dieses, ja, wir müssen uns finden, andere Mannschaft, pipapo, etc., pp. Ja, aber dazu sind doch Vorbereitungsspiele. Dazu hast du eine Sommervorbereitung von fast 2 Monaten. Was die Mannschaft muss sich finden, wozu macht man denn dann Vorbereitungsspiele und Trainingscamps? So, das ist für mich halt einfach keine Ausrede. Klar, wenn du eine Mannschaft aus 15 oder 14 neuen Spielern hast, dann gib denen doch 2 Monate. Hast du denen gegeben? Zack, spielt. So, das ist keine Ausrede für mich, also sorry. Ich fand es ja eigentlich sogar gut, was Kohfeldt gemacht hat mit der Viererkette. Weil das ist ja das, was ich bei Lieberknecht die ganze letzte Saison schon nicht verstanden habe. Dass du mit einer Dreierkette in die Bundesliga gehst. Klar, du bist damit aufgestiegen und so weiter. Dann verstehe ich, dass du das vielleicht 2, 3, 4 Spiele probierst. Dass du aber dann nicht verstehst, dass es nicht klappt. Und dann sogar absteigst damit und so in der zweiten Liga weitermachst. Deswegen fand ich da gut, dass Kofeld gleich jetzt gegen Braunschweig auf Viererkette umgestellt hat, um erstmal Stabilität reinzubekommen. Und dann halt, wie gesagt, ab der 70., 75. Minute auf Dreierkette umgestellt hat, das war halt schon wieder so überhaupt nicht nachgedacht. Ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wenn du merkst, okay, mit einer Viererkette haben wir ansatzweise Stabilität, kriegen mal kein Gegentor. Klar, Braunschweig ist offensiv besser geworden, aber wir stehen trotzdem hinten relativ safe. Dann auf Dreierkette umzustellen, womit man letzte Saison mit Abstand die meisten Gegentore kassiert hat und davor die Spiele unter Lieberknecht mindestens mal 2 Gegentore kassiert hat, das verstehe ich halt einfach nicht. Warum man so taktisch labil ist und das nicht sieht.
Ja, dann Samstagabend, Flutlichtspiel, 1. FC Köln gegen 1. FC Magdeburg, die eine starke Pressingmannschaft, die Kölner, und dann eine sehr gute Ballbesitzmannschaft, die Magdeburger, trainiert von Christian Titz. Die Kölner haben sich ja so ein bisschen aus dem Negativstrudel befreien können. Saisonstart war nicht so gut, Niederlage gegen den HSV, dann beim SV Elversberg verloren, aber nachdem man in der Verlängerung im Pokal gegen Sandhausen weitergekommen ist, der Sieg zu Hause gegen Braunschweig, dann der Sieg auf Schalke. Man ist zurück, das Selbstbewusstsein war wieder da und Kapitän Timo Hübers ist auch wieder mit von der Partie gewesen. Also alles war doch perfekt angerichtet. Ich meine, Flutlichtspiel im Kölner Stadion ist ja immer etwas Besonderes. 2 Teams mit einer großen Fanbase, mit einer sehr lauten Fanbase. Also es war der perfekte Rahmen geschaffen. Und der 1. FC Köln hat von Anfang an offensiv mutig gespielt. Lindenmeiner, ich weiß nicht, was im Sommer mit ihm passiert ist, aber er ist absolut explosiv. Aber, und das ist im Vergleich zur vergangenen Saison sein Vorteil, er spielt jetzt auch effektiver. Wenn er einen Pass spielt oder abschließt, wird es immer gefährlich. Ljubicic hat auch wieder mehr Spaß unter dem österreichischen Trainer Gerhard Struber. Also er scheint auch wach geküsst worden zu sein. Martel Husembasic haben mich schon in der vergangenen Saison überzeugt. Und Downs Lemperle sorgen immer wieder für Gefahr. Was fehlt, ist immer so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit. Und das sollte man auch an diesem Tag bitterböse erfahren. Die Bank. Denn von der Bank, die Spieler, die kamen, Adamian, Waldschmidt, Tigges, die kamen auch in den vergangenen Wochen schon und man hat schon den Qualitätsunterschied gemerkt. Die Wechsel mussten kommen, denn Spieler wie beispielsweise meiner waren dann immer noch platt und dann musst du ja wechseln. Aber danach war das Offensivspiel direkt 2 Klassen schlechter. So ehrlich muss man sein. Ja, da fehlt so ein bisschen diese Explosivität, diese Dynamik, diese Aggressivität. Also mir fehlt diese Energie auf dem Platz. Und vor dem Tor sind diese 3 Spieler auch in den letzten Wochen nicht gerade mit Torgefahr aufgefallen und auch in der vergangenen Abstiegssaison schon nicht. Dementsprechend ist dann dieses Ergebnis auch umso bitterer. Am Ende verliert nämlich der 1. FC Köln mit 1:2. Okay, da würdet ihr sagen, okay, Magdeburg hat auch einige Chancen. Aber wenn man sich da mal die Torschussstatistik anschaut, 33:9 Torschüsse für den 1. FC Köln. Man hatte nach einem Expected Goals-Wert von über 4. Am Ende macht man einen mickrigen Treffer. Damien Downs nach schöner Vorlage von Lindenmeier über links in der Mitte schiebt er ein. Aber ansonsten gab es noch eine Riesenchance für Lemperle, wo dann Hugonet, der Innenverteidiger, noch dazwischen grätscht. Also es fehlt so dieser letzte Punch vor dem Tor. Deswegen fordern nicht nur ich, sondern fordern auch viele andere FC-Fans und auch Fußballexperten, dass der 1. FC Köln im Angriff, im Sturm, in der vordersten Spitze noch etwas machen muss. Denn wenn eines die Aufsteiger der letzten Jahre ausgezeichnet hat, dann jemanden, der viele, viele Tore schießen kann, der zumindest 10 bis 15 Tore garantieren kann. Damien Downs, Tim Lemperle könnten solche Spieler sein, ja. Aber wenn diese da mal keinen allzu guten Tag haben und so ein bisschen das Schussglück fehlt, wie an diesem Samstagabend im Müngersdorfer Stadion, dann brauchst du jemanden, den du von der Bank bringen kannst, der dir direkt die Tore macht. Ob ein Chuba Potocnik, der Jugendspieler, schon soweit ist. Ich weiß es nicht. Bei der zweiten Mannschaft weiß er zu überzeugen, ob es dann letztendlich schon für den Herrenfußball in Liga 2 reicht. Ich weiß es nicht, denn er wird auch nicht eingewechselt. Ebenso wird ein Marvin Obutz nicht eingewechselt. Guter 1 gegen 1 Spieler, auch mit viel Tempo. So einen kann man dann auch mal für Linden Meiner bringen. Aber am Endeffekt muss man sagen, es hat einfach an der Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Kaltschnäuzigkeit, Kaltschnäuzigkeit, Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Und kaltschnäuzig war dann halt der Gegner. Der Ex-Dortmunder Michel, der von der zweiten Mannschaft kam, macht nämlich per Kopf das 1:1, nachdem Elankuri schön flankt. Und am Ende macht dann Hugonet, der Innenverteidiger, das 2:1. Er stand am zweiten Pfosten und musste den Ball noch einschieben. Am Ende hat Magdeburg es gemacht im Stil eines Spitzenteams. Die wenigen Chancen, die man hatte, hat man dann einfach eiskalt genutzt, hat dann gut verteidigt und hatte dann auch dieses gewisse Glück, denn Schüsse wie von Matlos und Basic, die an die Latte und an den Pfosten gingen, das hast du natürlich dann auch nicht jede Woche. Das Schlussfazit ist einfach maximale Überlegenheit, viele Torchancen der Böcke, aber am Ende durch die Einwechslung entsteht ein riesen Qualitätsunterschied zwischen Startelf und eingewechselten Spielern. Deswegen, Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt, Köln hat verdient verloren und wir springen in den Sonntag zu Fürth gegen Elversberg. Machen wir es kurz und knapp. Endstand 0:0. Elversberg sehr laufstark gewesen, mit die laufstärkste Truppe. Fürth die lauffaulste. Heute war es genau andersrum. Fürth mehr gelaufen. Am Ende gab es 2 gute Abschlüsse der Elversberger in der Schlussphase. Ansonsten war Fürth am Drücker, hat aber dann oft nicht den Weg durch die gut gestaffelte Elversberger Defensive gefunden, weshalb am Ende kein Treffer zu Buche war, Treffer zu Buche stand und das Spiel geht 0:0 aus. Elversberg also wie in der vergangenen Saison schon ein unangenehmer Gegner. Und dann haben wir noch die Partie Hamburger Sportverein gegen Jan Ringsburg. Am Ende ein 5:0 für den HSV, schon noch ein paar Sekunden, trifft Königsdörfer zum 1:0. Glatzel legt dann in der 14. Minute nach und da muss ich Steffen Baumgart loben. Die Einwechslungen haben aber mal sowas von gefruchtet. Er bringt kurz nach der Halbzeit Dompe und Selke für die Offensive. Dompe direkt mit 2 Treffern, eine Vorlage, Selke ein Treffer. Und diesen Treffer hat Dompe dann auch noch vorbereitet. Und Dompe hat für mich den Anti-Iron-Robben-Move gemacht. Über die linke Seite ist er gekommen, ist dann nach innen gezogen auf den starken rechten Fuß und hat ihn dann ja quer ins Tor reingeschossen in Iron-Robben-Manier. Schöne Flugkurve des Balls, 2-mal. Am Ende war es wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch, aber starke Leistung. Und zu Steffen Baumgart möchte ich noch etwas sagen, denn er wird ja oft kritisiert, sehr eindimensional bei seiner Personalauswahl bzw. bei seiner taktischen Formation, ja oft in Paderborn und beim 1. FC Köln mit Viererkette gespielt, auch in der vergangenen Rückrunde beim HSV mit Viererkette. Mittlerweile spielt er mit Dreierkette und das, wie wir sehen, auch sehr erfolgreich. Und es gibt auch immer wieder die Kritik, er könnte keine Talente entwickeln. Aber Baldé, der wieder auf der linken Schiene spielen durfte, kam, ja, im Sommer durfte er sich bei den Profis zeigen. Mittlerweile eine gute, feste Größe bei den Rothosen, hat sich einen Profivertrag ja auch erarbeitet. Und Steffen Baumgart hat ihn zu einem soliden, starken Zweitligaspieler geformt. Und am Ende dann die dritte Partie an diesem Sonntag. Hertha BSC Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Das heimliche Topspiel an diesem Wochenende. Und dort hat mich dann vor allem die Hertha überzeugt. Am Ende gewinnt Düsseldorf 2:0. Kovnatski, Nemic machen die Treffer. Einen vor der Halbzeit, den anderen nach der Halbzeit. Sei's drum. Denn die Hertha hat mich trotzdem überzeugt. Ich mag diesen spielerischen Ansatz von Christian Fiel in diesem 4-3-3-System. Die Zentrale, Demme, Kabofnik und Maza technisch überragend, für mich das Beste der zweiten Liga. Dann hat man noch einen Cousins, der auf der rechten Seite auch immer wieder invers geht, mit auch einem der besten Techniker. Ich meine, bei den Bayern, bei Gladbach hat er schon viel gelernt, vergangene Saison beim VfL Osnabrück, zu denen er ja vom italienischen Club Venezia ausgeliehen war, schon einer der technisch stärksten Mittelfeldspieler in Liga 2 gewesen. Also das hat für mich alles so stimmig gepasst. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war dann die Defensivarbeit. Denn die war erneut nicht ganz so stark. Gechter und später Leistner und Dardai hatten immer wieder Probleme mit Konterangriffen der Düsseldorfer, die im Laufe des Spiels auch immer mehr Spielkontrolle gewinnen konnten. Und da bringt es natürlich nichts, wenn du vorne so Zauberer hast, wenn du hinten dann dir oft einen schluckst und auch so ein bisschen, ja, vor allem mit Leistner einen kleinen Holzfuß da hast, der ja nicht ganz so beweglich ist und mit dem Ball dann auch nicht so viel anfangen kann. Dementsprechend am Ende war Düsseldorf die effektivere Mannschaft und sie sind neue Tabellenführer und das vor dem Rhein-Derby am kommenden Samstag gegen den ersten FC Köln.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Das Topspiel der Woche war in dieser Woche für mich das Duell zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn. Freitagabend, 18:30 Uhr, schönes Flutlichtspiel. Ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Münster. Deswegen bedeutet es mir natürlich auch immer sehr viel, dass Preußen Münster in Liga 2 ist, dass ich bei Tornetz über sie berichten darf. Und dieses Spiel, ich habe es mir vorher ausgesucht, aber dieses Spiel war mit das Interessant, oder nee, es war das interessanteste Spiel an diesem Wochenende. Und das lag an beiden Teams, denn beide Teams haben immer wieder Comeback-Qualitäten bewiesen. Das ist ja auch das Motto der heutigen Folge, Comeback. Und dieses Spiel stand für mich sinnbildlich dafür. Ich meine, wir kennen alle den SC Paderborn unter Kwasniok, spielerisch sehr starke Mannschaft und die vor allen Dingen über die beiden Flügelverteidiger oder Schrägstrich Flügelstürmer Obermeier und Zehnter für sehr viel Gefahr sorgen. Und vorne hast du natürlich so Zocker wie Sven Michel, Bebia, Kostanos, die es einfach lieben, so auf engstem Raum die Bälle sich zuzuspielen, Situationen aufzulösen. Und in der Zentrale mit Klaas und Castaneda hast du zwei Strategen. Und zu einem komme ich zum späteren Zeitpunkt auch noch, nämlich Castaneda. Wollen wir zuerst mal so ein bisschen auch auf ja die Match-Statistiken schauen. Paderborn war in diesem Spiel schon klar überlegen. Am Ende ein Torschussverhältnis von 21 zu 11 zugunsten der Ostwestfalen. Man ist mehr gelaufen, zwar nur einen knappen Kilometer mit 122 zu 121 Kilometer. Aber man war auch generell in allen wichtigen Statistiken vorne. Man hat deutlich mehr Pässe gespielt. Man hatte eine höhere Passquote. Man hat fast doppelt so viele Flanken geschlagen. 22 zu 12. Nur in puncto Zweikämpfe, da war es ausgeglichener. Da hat Paderborn zwar etwas mehr gewonnen, nämlich 51%, aber so viele entscheidende Zweikämpfe, vor allen Dingen in der Luft, das wird heute wichtig, die gingen dann doch in Richtung Münster. Die Münsteraner haben nämlich die Schwachstelle des SC Paderborn gnadenlos ausgenutzt. Vor dem Spiel hatte Paderborn schon 3 Gegentreffer durch Kopfbälle. Jetzt sind es 6. Also alle 3 Münsteraner Treffer bei diesem 3:3 wurden per Kopf erzielt. Und allein das 1:0 war für mich schon wie so ein kleines Gedicht. Der Innenverteidiger Paithoff, Riesenhühne, wirft den Ball lang in den 16er rein. Dort steht er an der Torauslinie. Sein Innenverteidiger Kollege Frankert köpft den Ball in die Mitte und Mees muss den Ball dann auch noch aus kurzer Distanz einschädeln. Und das war für mich so ein richtiges, geiles Zweitligator. Einfach so 2 Innenverteidiger, die den Treffer vorbereiten. Der Ball berührt kaum den Boden und am Ende macht dann halt der Stürmer den Ball frei aus kurzer Distanz, den Ball so rein. Aber Paderborn hat wie ich anfangs schon erwähnt habe, Comeback-Qualitäten bewiesen. Man hat kurz vor der Pause das 1:0 erzielt. Wieder eine Flanke von Zehnter, diesmal über links. Sven Michel, der sehr umtriebig war, viele gute Aktionen hatte per Kopf. Auch nur 1,77 groß. Da muss man natürlich sagen, wo waren Pajetov und Frenkert in der Endverteidigung. Und der beste Münsteraner war für mich in diesem Spiel Schenk, der Torhüter. Ja, vom FC Bayern erneut ausgeliehen worden. War in der vergangenen Saison schon als Ersatzkeeper bei den Münsteranern. Hat den Ball dann halt stark gehalten. Gut, dann steht halt am zweiten Pfosten Bilbia frei. Und kurz nach der Pause macht dann Raphael Obermeier, über den ich auch schon mal in einem YouTube-Video porträtiert habe, Beitrag des porträtiert habe, das 2:1 trifft einfach aus dem Rückraum, aus dem Gewühl, auch typisches Zweitligator, einfach mal aus der Distanz abziehen. Und dann hat Sascha Hildmann das gemacht, was wichtig ist, nämlich Größe reingebracht, Stürmer reingebracht, unter anderem einen Fridtjonsson, einer aus der Kiel-Connection neben Kirkeshoff und Mees, der vom Bundesliga-Aufsteiger Kiel, Holstein Kiel, der im Sommer zu den Münsterländern gewechselt ist, macht dann nach einer Ecke per Kopf das 2:2. Es war schon unglaublich aus, wie der sich da einfach hochgeschraubt hat und in einem ganz anderen Stockwerk als alle anderen seine Gegenspieler war. Konnte einschädeln, aber 6 Minuten später der eingewechselte U20-Nationalspieler Ansa, eingewechselter Paderborner, also muss man auch nochmal sagen, Brackelmann, Ansa, man hat auch eine gute Talentschmiede, macht das 3:2 technisch sehr stark, setzt sich über links im 16er durch, zieht in die Mitte und haut ihn dann ins kurze Eck rein. Aber Comeback-Qualitäten in der 90. Minute, Joshua Mees, zweiter Treffer, erneut per Kopf, Detas aus dem Halbfeld, flankt rein. Und Mees erneut, er ist auch nicht der Größte, knapp 1,80, macht den Ball dann erneut zwischen die beiden Innenverteidiger rein. Also, das war ein Spiel, was mit dem Kopf gewonnen wurde. Und für die Münsteraner natürlich auch besonders schön. Es waren nämlich die Heimtore 1-3. Auch eine spannende Erkenntnis meinerseits war, dass Trainer Sascha Hildmann seine Abwehr auch immer wieder auf die Paderborner eingestellt hat, beziehungsweise ausgerichtet hat. Denn aus der Viererkette wurde auch öfter mal eine Dreierkette, wenn beispielsweise ein Bazzoli, ein Terhorst oder ein Kirgischow dann so ein bisschen noch in Innenverteidigung gerückt sind. Und der SC Paderborn, den muss ich auch wieder erneut loben. Die Teams von Lukas Kwasniok, damals schon KSC, Saarbrücken, immer sehr spielstark. Auch heute wieder der SC Paderborn, super gespielt. Man hat eine gute, clevere Raumaufteilung gehabt und ist auch viel gelaufen. Dadurch hatte ich auch immer wieder das Gefühl, als wäre man einmal mehr auf dem Platz. Also in jeder Aktion, wenn der Münsteraner den Ball hat, wirkt es so, als wäre trotzdem immer ein Paderborner mehr auf dem Feld. Unglücklich war in diesem Spiel erneut Sven Michel nach seiner SCP-Rückkehr noch ohne Treffer. War stets bemüht, hatte ein paar gute Abschlüsse, aber ja, der berühmte Knoten ist bei ihm noch nicht geplatzt. Aber wenn er so weitermacht in den folgenden Wochen, wird er auf jeden Fall nochmal treffen.
Klein Riesings Großer der Woche
ist in dieser Woche der zentrale Mittelfeldspieler des SC Paderborn, Castaneda. Der Junge, für alle, die ihn noch nicht kennen, ist 19 Jahre alt, Kolumbianer, US-Kolumbianer, ist in Tampa geboren und kam im Sommer von Drittliga-Absteiger MSV Duisburg ablösefrei an die Pader. Und er ist jetzt schon innerhalb von wenigen Wochen Herzstück und Gehirn des SCP-Spiels geworden. Er hat die vollen 90 Minuten gegen Preußen Münster gespielt, hatte insgesamt 59 Ballkontakte zum Vergleich. Das waren die meisten nach den Innenverteidigern und den Flügelspielern, Zehnter Obermeier, die auch so eine Art Spielgestalterrolle einnehmen sollen. Insgesamt hat er 2 Tacklings gehabt, einen abgefangenen Ball. Und wenn ihr sagt, okay, das ist aber sehr wenig, das ist auch nicht seine Rolle in diesem System. Seine Rolle ist es, aus der Tiefe als tiefer Spielgestalter das Spiel anzukurbeln, zu organisieren und die Zweikämpfe sollen dann doch eher die ja Spieler wie Michel oder Bia vorne direkt schon führen, sodass die Angriffe gar nicht erst bis zu Castaneda kommen und dann natürlich auch die Innenverteidiger. Herausragender Wert ist der schusserzeugenden Aktion, denn er hatte insgesamt 7 davon. Die meisten auf dem Platz, bedeutet schusserzeugende Aktion ist zum Beispiel ein Pass von einem Dribbling oder Tackling von einem Abschluss. Also es zeugt einfach davon, dass er 7 Angriffe gut initiiert hat, hatte auch eine starke Passquote von 89,6%. Es hätte auch höher sein können, aber die Vorgabe von Kwasniok ist es auch, im letzten Drittel Risikobälle zu spielen. Das hat Castaneda auch ab und zu gemacht, wenn er dann mit aufgerückt ist. Wenn Münster sich dann halt immer wieder zurückgezogen hat, ist natürlich dann auch das Mittelfeld der Paderborner mit nach vorne gerückt. Und in dem Fall sollte er mehr Risikopässe spielen. Deswegen ohne diese Pässe wäre der Wert über 90. Und das ist für mich ein sehr aussagekräftiger Wert. Er hat nämlich 10 von 45 raumgewinnenden Pässen gespielt. Raumgewinnende Pässe, für alle, die es nicht kennen, sind Pässe, die mindestens 10 Meter gespielt werden in Richtung Torauslinie des Gegners. Und diese müssen nämlich in den 60% des gegnerischen Spielfeldes gespielt werden. Also du kannst es nicht aus der Abwehr einen Pass hier mit nach vorne spielen, sondern es muss schon knapp, also noch in deiner eigenen Hälfte, aber knapp hinter der Mittellinie schon dieser Pass erfolgen, damit es als raumgewinnender Pass abgegolten wird. Also das ist schon ein sehr starker Wert. Man merkt, dieser Junge ist Herz und Hirn des Paderborner Spiels und damit in dieser Woche, er hat es sich verdient, ins Rampenlicht zu kommen. Mein Klein Riesings, Großer der Woche.
Also für mich ist Dominik Reimann, der Torwart des 1. FC Magdeburg, Spieler des Spieltags, weil er eine herausragende Leistung als Torwart für den 1. FC Magdeburg zeigte. In der Partie gegen den 1. FC Köln, wo Magdeburg dann tatsächlich überraschend 2-1 noch gewinnen konnte, spielte Reimann eine Schlüsselrolle. Er parierte mehrere hochkarätige Chancen und hielt so sein Team mit sehr starken Reflexen und starken Paraden im Spiel. Ich finde, durch seine zahlreichen Paraden trug er auch wirklich entscheidend dazu bei, dass Magdeburg die 3 Punkte sichern konnte. Und ja, Reimanns Leistung war maßgeblich für den Sieg verantwortlich, weshalb er halt für mich zum Spieler des Spieltags gekürt wurde. Und Köln halt mit den 33 Torchancen so nichts bei herumbringen konnte, da Reimann halt wirklich so starke Reflexe gezeigt hat. Deswegen also für mich der Spieler des Spieltags. Der Angriff der Woche. Und der Pfiff des Spieltags geht diesen Spieltag an Tobias Welz, den Schiedsrichter des Spiels Karlsruhe FC gegen Schalke 04. Diesen Spieltag hat sich für mich kein Schiedsrichter so wirklich herausgestochen oder ist herausgestochen, aber wenn, dann war es Tobias Welz, weil ich finde, es war schon eine Partie mit 8 gelben Karten, also auch nicht gerade so eine faire Partie, aber alle Fehler oder alle Fouls, die begangen wurden, hat er richtig eingeordnet, sei es mit gelben Karten, sei es mit Verwarnungen, sei es mit persönlichen Gesprächen. Also da war auch so richtig, er hat gewusst, wann er was machen muss. Und in einer von Karlsruhe schon starken Partie, die er dann schlussendlich auch gewonnen haben, hat für mich Tobias Welz alles richtig gemacht. Deswegen 5. Spieltags an Tobias Welz.
Nach dieser ganzen langen Folge und den vielen Eindrücken von Dome und mir nun die abschließenden Worte. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich war jetzt die ganze Woche krank, hab es jetzt geschafft, diese Folge aufzunehmen. Hab zwischendurch auch immer mal wieder Pausen machen müssen, weil ich war auch erkältet, hatte Halsschmerzen und noch andere körperliche Symptome. Ist auch egal. Ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Weg der Besserung und freue mich auch einfach wieder, diese Podcast-Folge für euch zu machen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß beim Hören und ich wünsche euch eine wunderschöne und wundervolle Woche. Damit gehe ich raus hier. Ciao, ciao, euer Tornetz.